Die Schriftlesung heute ist aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 1, die ersten 5 Verse und der Vers 14. 1. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Wort des Herrn.
So. Ja, guten Abend zusammen. Auch von mir. Heute Weihnachten 3 zum letzten Mal. Wir kommen zum Ende der Adventszeit so langsam und damit zu Weihnachten. Und Weihnachten 3, so hatten wir diese kleine Serie hier für die Adventszeit eben betitelt. Und Ziel war es, dass wir eine trinitarische Perspektive auf das Fest bekommen. Weil als Christen, da glauben wir eben an den einen trinitarischen, also dreiein Gott. Und Dreieinigkeit ist dabei jetzt kein biblischer Begriff, sondern ganz einfach der Name für das Konzept, mit dem wir Christen eben ja versuchen zu beschreiben, was die Bibel uns über Gott lehrt. Nämlich, dass der eine Gott in drei Personen existiert. Und im Rahmen von der Trinitätslehre, da gibt's da so einen schönen Fachbegriff, der lautet Appropriation. Und der bedeutet so viel wie Zueignung. Appropriation, Zueignung. Mit dem Begriff will man ausdrücken, dass an jedem äußeren Handeln Gottes jede Person der Trinität einen Anteil hat. Dass das Handeln eben immer jeder Person Gottes zu eigen ist. Das gilt also auch für die Menschwerdung Gottes, die wir an Weihnachten feiern. Und wir wollen mit unserer Serie hier jetzt eben entdecken, was jede Person unseres Gottes mit Weihnachten zu tun hat, um eben tieferes Verständnis für Weihnachten zu bekommen. So, und wenn ihr die letzten beiden Wochen hier wart und aufgepasst habt, dann könnt ihr euch sicher denken, was heute Thema ist. Richtig? Genau. Nachdem wir schon gehört haben, was der Vater mit Weihnachten zu tun hat und was der Heilige Geist, kommen wir heute zu dem Thema Weihnachten und der Sohn. Weihnachten und der Sohn. Endlich ist jetzt so richtig Weihnachten, oder? Weil wer denkt nicht, vor allem eben an Jesus, an das Kind in der Krippe, wenn er an Weihnachten denkt. Aber ich hoffe, der eine oder andere von euch hat auch durch die letzten beiden Predigten über die Rolle des Vaters und des Heiligen Geistes einen etwas besseren Blick auf Weihnachten bekommen und auf die Bedeutung von Weihnachten für uns. Weil bei diesem großartigen Fest, da ist eben nicht nur der Sohn beteiligt, auch wenn er halt nicht zu Unrecht an Weihnachten im Fokus steht. So, und wir haben bisher also gehört, wie Gott der Vater die Initiative ergriffen und seinen Sohn zu uns gesandt hat. Und wir haben gehört, wie der Heilige Geist dann über die Jungfrau Maria gekommen ist, um nach dem Willen des Vaters Jesus als den Ersten von einer neuen Schöpfung in ihr zu zeugen. Wir können uns dann nochmal die Grafik hier zu der Serie anschauen, die quasi so von links oder halt rechts nach links, je nachdem wie man guckt, durchgehen. Und zwar eben der Impuls, der geht vom Vater aus, der Heilige Geist wirkt und Jesus wird gezeugt. Und jetzt kommen wir heute eben an der Krippe an. An dem Zeitpunkt der Geschichte sozusagen, in dem das Licht der Welt, wie Jesus sich selbst nennt, in dem das Licht der Welt erblickt. Jesus wird geboren. Eine schöne Formulierung ist es eigentlich, oder? Das Licht der Welt erblickt das Licht der Welt. Aber Johannes, der hätte es wahrscheinlich so nicht formuliert, wie wir in unserer Lesung vorhin gehört haben. Der schreibt nämlich eigentlich davon, dass das Licht der Welt in die Finsternis kommt. Und das zeigt, diese Welt hier, die hat die Art von Licht nicht, die Jesus an Weihnachten gebracht hat. Und deshalb ist mein einziges Ziel eigentlich für heute das hier. Dass mit Gottes Gnade ein Stück von diesem Licht, das Jesus an Weihnachten bringt, auch auf unsere Gesichter fällt. Dann werden die sich nämlich, egal in welcher Verfassung wir jetzt heute hier sitzen oder auch online zuhören, dann werden die Gesichter sich hoffentlich ein bisschen mehr aufhellen dieser Tage, weil Weihnachten, das ist wirklich einer der besten oder vielleicht der beste Grund zur Freude. Aber wie geht's uns, wie geht's dir mit Weihnachten? Haben wir diese Freude über Jesu Geburt im Herzen, wenn wir an Weihnachten denken? Für viele ist Weihnachten ja nicht nur eine schöne Zeit. Weihnachten kann ja für manche von uns auch irgendwie Stress und Hektik bedeuten. Es kann aber auch Trauer bedeuten, wenn man sich gerade in der bei uns hier eher kühlen Jahreszeit, eigentlich so im Kreis von den Nächsten, ein bisschen das Herz wärmen will, aber da vielleicht Einsamkeit ist oder ein Verlust oder wenn schwierige oder sogar zerbrochene Beziehungen besonders schmerzen. Es gibt vieles, was die Freude an Weihnachten dämpfen will. Oder vielleicht ist die Freude an Weihnachten auch kaum jemals richtig in dir aufgekommen. Ich weiß es zum Beispiel noch gut, als ich klein war, da sind meine Eltern, weil man das halt so macht, da sind meine Eltern eben mit mir, halt dieses eine Mal im Jahr in den Gottesdienst gegangen. Und den habe ich dann halt als notwendiges Übel vor den Geschenken über mich ergehen lassen. Und da war vieles, aber keine Kraft, keine Freude, sondern nur eine alte Geschichte, durch die man sich halt Jahr für Jahr mehr oder weniger aufs Neue quälen muss. Dass da neues Leben in der Krippe liegt, nicht nur ein kleines neues Menschenleben, sondern neues Leben auch heute für dich und für mich, das habe ich damals noch nicht verstanden. Und vielen geht's noch heute so, wie Johannes das in dem Text schreibt, den wir eben gelesen haben. In ihm, in Jesus Christus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Aus dem einen oder anderen Grund, sei das nun unsere eigene Gier nach anderen Dingen, wie das bei mir damals war, sei es die Hektik, sei es die Traurigkeit oder Einsamkeit. Aus dem einen oder anderen Grund, da können wir sozusagen in der Finsternis bleiben und meinen, dass das Wesentliche von Weihnachten für uns, zumindest vielleicht in diesem Jahr, wohl nicht gilt. Da können wir in der Finsternis sitzen und die Augen vor dem Licht verschließen. Hört aber jetzt mal, was Immanuel Prastberger, das war ein bekannter Prediger im 18. Jahrhundert, lasst uns mal hören, was der zu der Aktualität von dieser bekannten Weihnachtsbotschaft »Euch ist heute der Retter geboren« zu predigen hatte. Er schreibt, »Wollte jemand einwenden, wie kann das gesagt werden? Ist das nicht schon eine alte Geschichte? Ist Christus nicht schon vor mehr als 1800 Jahren geboren? Wie kann er denn ein neugeborener Heiland genannt werden?« So antworte ich den kalten, toten Herzen, die mit dem Ekel am Wort und mit der Finsternis des Unglaubens umnebelt sind, kommt es freilich so vor. Diesen ist das Evangelium von der Geburt Jesu Christi etwas Altes. Diesen dünkt es, ein abgedroschenes Märlein zu sein, wovon sie schon oft gehört und davon doch keine Kraft empfunden haben. Aber einem Gläubigen ist es nicht so. Diesem ist es so teuer, als ob er es noch nie gehört hätte, sondern heute das erste Mal hörete. Dir ist heute der Heiland geboren. Dieser eilt zu der glänzenden Krippe Jesu hin, beschaut, ergreift, verehrt und küsst den neugeborenen Jesu mit innigster Begierde und wird über ihm als einem ganz neuen Heilande durchströmt, durchdrungen, angefüllt mit einer ganz neuen, großen, göttlichen und geheiligten Freude. Wie wir jetzt also auch auf das Weihnachtsfest zugehen, lasst uns jetzt heute gemeinsam hingehen zur Krippe und diese Freude, von der er hier spricht, suchen und so Gott will, auch aufs Neue finden. Wir wollen uns jetzt zuerst anschauen, was da eigentlich passiert ist an Weihnachten und dann, was das für uns auch heute noch bedeutet. Was ist passiert und was bedeutet das für uns? Weihnachten und der Sohn. Okay, auf geht's jetzt. Was ist also an Weihnachten geschehen? Das ist eine Frage, die könnte man jetzt relativ schnell so abhandeln. Maria hat ein Kind bekommen, Jesus ist geboren. Und lassen wir das für den Moment einfach mal so stehen und spulen von Weihnachten aus jetzt mal gut 30 Jahre vor. Jesus hat da seinen Dienst bereits aufgenommen und die Juden gerade wissen lassen, ich und der Vater sind eins. Und jetzt hört mal in Johannes 10, Vers 31 bis 33 rein, wie den Juden von damals das gefallen hat. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werks wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Die Juden, die haben Jesus abgelehnt und gesagt, du, der du ein Mensch bist, machst dich selbst zu Gott. Und da muss man sagen, da haben sie Weihnachten einfach nicht verstanden. Sie haben nämlich nicht begriffen, dass am Weihnachten das genaue Gegenteil passiert ist, das eigentlich noch viel ungeheuerlicher ist. Die Juden hätten also, und das nicht weniger erschüttert, sie hätten also besser gesprochen, der du ein Gott bist, machst dich selbst zum Menschen. Der du ein Gott bist, machst dich selbst zum Menschen. Das ist doch das eigentlich Unfassbare an Weihnachten. Gott macht sich zu Menschen. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Gott wird Mensch. Aber so wie das vielen Juden damals verborgen geblieben ist, so ist es leider auch noch heute für viele, viele Menschen. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Viele Menschen verstehen dieses Wunder von Weihnachten nicht und verpassen damit das überhaupt größte Wunder unserer Menschheitsgeschichte. Wie die Juden damals sehen viele eben nur eine Seite von der Medaille. Die sehen völlig richtig, dass in Jesus ein wahrer Mensch das Licht der Welt erblickt. Wie jeder andere Mensch wird er von einer Frau geboren. Aber in Jesus, und auch das ist wahr, erblickt der wahre Gott, erblickt Gott, der Sohn, das Licht der Welt. Der Benni hat eben den Vers vor dem Gottesdienst uns schon mal vorgelesen. Aus Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Und jetzt hört mal auf die Namen dieses Sohnes, wie man den nennt. Man nennt ihn Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Starker Gott, so schreibt der Prophet, nennt man diesen Sohn. Und der Evangelist Johannes, der schreibt, wie wir gehört haben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott wird Mensch. Das ist der Grund, warum der Engel den Hirten an Weihnachten verkündet. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Der Retter ist da. Und auch diese Aussage unterstreicht, Gott ist an Weihnachten zu uns gekommen. Wir müssen uns da vor Augen halten, dass diese Botschaft an Juden erging. Und für die Juden, die war im Grunde das hier klar, dass kein Mensch den anderen erretten kann. Für den Juden war klar, dass Retter allein der Herr sein kann, der Himmel und Erde gemacht hat, wie das zum Beispiel im Psalm 121 heißt. Euch ist heute der Retter geboren. Gott wird Mensch. Deshalb werden auch Menschen gerufen, um dieses neugeborene Kind mit großer Freude anzubeten. Hirten werden gerufen, Weise werden gerufen. Arm und reich, gebildet und ungebildet, jung und alt, alle sind gerufen, diesen Gott in der Krippe anzubeten. Das ist es also, was an Weihnachten passiert ist. Das Wort wird Fleisch, das Licht kommt in die Finsternis, Gott der Sohn wird Mensch. Das ist aber jetzt eben schon mehr als 2000 Jahre her. Kommen wir also jetzt zu der Frage, was bedeutet dieses Ereignis noch heute für uns? Wenn wir heute davon hören, dann bedeutet es für uns immer noch dasselbe wie damals für die Hirten. Uns ist der Retter geboren. Große Freude, die allen widerfahren soll. Auch dir und auch mir. Weihnachten hat nämlich nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Die Hirten sind sozusagen schneller als wir an der Krippe angekommen. Die Weisen haben uns auch vor uns zu Jesus geschafft. Aber auch heute noch sind wir gerufen, den menschgewordenen Gott Jesus Christus anzubeten, weil er auch unser Gott ist, weil er auch unser Retter sein will. Aber was ist mit dieser Nachricht von der großen Freude eben? Kann Weihnachten diese große Freude Jahr für Jahr in uns auslösen? Und ich verrate euch jetzt mal, wie es mir lange Zeit mit Weihnachten ging und durchaus auch schon, als ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen war. Ich habe Weihnachten für eine lange Zeit halt einfach irgendwie als die notwendige Vorstufe gesehen für das, worum es dann für einen Christen eigentlich geht, nämlich um die Kreuzigung und die Auferstehung, um die Sühne und das neue Leben, um Karfreitag und Ostern. Am Kreuz, da habe ich damals schon Gottes Liebe erkannt. Hier hat Gott sich mir quasi offenbart und hier war ich auch wirklich ergriffen von Jesu Liebe, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Aber Weihnachten, das hat mich offen gestanden nie auf eine vergleichbare Art gepackt. Ich fand das schon schön, also nicht falsch verstehen, aber das war im Grunde halt salopp gesagt, für mich einfach so das Vorgeplänkel für Jesu Opfer an Ostern. Aber ihr ahnt an der Vergangenheitsform schon, dass sich da manches in meiner Sicht auf Weihnachten gedreht hat. Und meine Sicht auf Weihnachten, die hat sich so auf zwei Ebenen verändert. Auf einer, sagen wir, eher theologischen Ebene, so für die Ratio, und auf einer, die eher mein Gefühl angesprochen hat. Da geht's um die bloße Betrachtung von diesem Wunder der Menschwerdung, dass Gott der Sohn Mensch geworden ist. Fangen wir mit dem Theologischen an. Ist Weihnachten einfach das Vorgeplänkel für Karfreitag und Ostern? Und die kurze Antwort, die lautet, nein, das wäre so nicht richtig. Weil hört jetzt mal die Worte, die der Evangelist Matthäus uns an Weihnachten in Matthäus 1, Vers 21 liefert. Da spricht der Engel zu Josef und er greift dabei Psalm 130, Vers 8 auf. Der Engel, der sagt zu Josef, sie wird aber einen Sohn gebären, also Maria. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn, und jetzt wird hier eben etwas frei, dieser Psalm 130, Vers 8 wiedergeben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und diese Botschaft des Engels, die ist wirklich schon so gewaltig, aber die wirkt noch viel großartiger, wenn man sie eben vor dem Hintergrund von diesem Psalm 130 liest. Und das ist zum Glück ein kurzer Psalm und den lese ich jetzt mal so in Auszügen vor. Der geht so. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Wir Menschen, ob damals oder heute, sitzen sozusagen zusammen mit dem Psalmdichter hier in der Tiefe, ohne eine Chance vor Gott zu bestehen angesichts unserer Sünde. Es bleibt nur zu warten, zu harren auf den Herrn wie die Wächter auf den Morgen. Die Zeit vor Weihnachten, die ist eine Zeit von ungeduldigem Warten, ein Seufzen auch nach Erlösung. Und in dieses Warten hinein kommt dann Weihnachten. In dieses Warten spricht der Engel zu Josef, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und achtet genau auf das, was der Engel sagt, er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Da ist kein, er könnte vielleicht oder theoretisch wäre es jetzt möglich, das. Nein, sondern er wird sein Volk erretten. Er wird uns aus der Tiefe und aus der Finsternis reißen. Was wir hier sehen, das ist, dass in der Menschwerdung Gottes, dass da unsere Erlösung schon unwiderruflich verbürgt ist. In der Menschwerdung des Sohnes, da ist die Brücke zwischen Gott und Mensch in Jesus Christus schon ein für alle Mal geschlagen. Seit dem Sündenfall, da war da ein Graben zwischen Gott und der Menschheit. Auf der einen Seite des Grabens steht der Retter und auf der anderen Seite von dem Graben stehen die Menschen, die Rettung so dringend brauchen. Aber da war keine Brücke, kein Weg für die Menschheit zu Gott. Aber dieser Graben, der seit dem Sündenfall zwischen uns Menschen und Gott geklafft hat, der ist in der Menschwerdung zum ersten Mal überbrückt. Was ganz Neues, das hat an Weihnachten schon begonnen. In dem wahren Gott und wahren Menschen Jesus Christus, da ist die Erlösung von der Menschheit schon verbürgt. Weihnachten ist also nicht bloß das Vorgeplänkel für Karfreitag und Ostern, sondern Karfreitag und Ostern sind so betrachtet die Folge von Weihnachten. Gott wird Mensch. In dieser Tatsache ist die Errettung verbürgt. Und hört mal, warum Johannes sein Evangelium überhaupt geschrieben hat. Das lässt er uns in Johannes 20, Vers 30 bis 31 wissen. Da schreibt er: Noch viele andere Zeichen tat Jesus, nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes hat sein Evangelium also nicht geschrieben, damit wir glauben, dass die Kreuzigung wirklich passiert ist. Das stand außer Frage. Sondern damit wir glauben, dass dieser Gekreuzigte der Mensch gewordene Gott ist. Er hat es geschrieben, damit wir glauben, dass Weihnachten wirklich passiert ist. Und er wollte, dass seine Leser des damals, die vielleicht 70, 80 Jahre nach Jesu Geburt gelebt hatten, dass sie das unbedingt wissen, weil Weihnachten auch zu dieser Zeit noch nichts von seiner Aktualität verloren hatte. Und so wie es 70, 80 Jahre später noch nichts von seiner Aktualität verloren hatte, so ist es eben auch heute gut 2000 Jahre später. An Weihnachten, an der Menschwerdung, da hängt in gewisser Weise die ganze Errettung. John Tolkien, ihr bringt ihn vielleicht eher mit Orks und Elben in Verbindung, aber der hat auch mal was zu Weihnachten gesagt und der hat es ganz schön und kurz beschrieben. Der hat geschrieben: Weihnachten ist die Eukatastrophe der menschlichen Geschichte. Und wir kennen all das Wort Katastrophe als ein furchtbares Unglück. Aber der Tolkien, der war natürlich Literaturwissenschaftler und in der Literaturwissenschaft, da bezeichnet Katastrophe die entscheidende Wendung, in der Regel zum Schlimmen, in dem Schlussakt von einem Drama. Die Katastrophe ist also so der letzte entscheidende Twist in der Geschichte, durch den wir dann alles, was davor war und was danach kommt, erst richtig einordnen können. Erst durch die Katastrophe kriegen wir die richtige Perspektive auf das Ganze. Und das Wörtchen eu, das bedeutet so viel wie gut. Die Katastrophe, die ist also im Fall von Weihnachten keine tragische Wendung der Menschheitsgeschichte, sondern die entscheidende Wendung zum Guten. Weihnachten ist der Wendepunkt, die Eukatastrophe unserer Menschheitsgeschichte, damals wie heute. Damit haben wir es zu tun, wenn es um die Menschwerdung von Gott, dem Sohn, geht. Weihnachten, die Menschwerdung Gottes, das ist die Wendung zum Guten für jeden, der es glaubt. Der sich von diesem Mensch gewordenen Gott sozusagen bei der Hand packen und aus der Tiefe von der Sünde in das Licht des Lebens ziehen lässt. Und das ist vielleicht heute eine ungewohnte Perspektive für jemanden, dem es so geht, wie es mir lange gegangen ist. Das ist ungewohnt, weil die meisten von uns es wahrscheinlich eher gewohnt sind, Christentum vom Kreuz her zu denken. Und nebenbei bemerkt, ist es auch gar nicht falsch, sondern einwandfrei. Aber wechselt heute gern mal mit mir die Perspektive und lass uns Christentum heute Abend mal von der Krippe statt vom Kreuz her denken. Weil, wenn man die Perspektive mal wechselt, dann kann man vielleicht ein bisschen was entdecken, das vorher nicht so gut zu erkennen war. Es macht einen Unterschied, ob ich ein Gemälde von der Ferne oder aus der Nähe anschaue, ob von links oder von rechts. Es macht einen Unterschied, ob ich die erste Seite vom Buch lese oder die letzte. Das Gemälde und das Buch, die bleiben durch einen Perspektivwechsel dasselbe. Aber ich als Betrachter bekomme einen besseren Blick für das Ganze, wenn ich die Perspektive auch mal verändere. Ein Perspektivwechsel vom Kreuz zur Krippe, der verändert also nicht unseren Gott oder unseren Glauben, sondern kann uns ein Stück mehr erkennen lassen von der Großartigkeit von Gottes Handeln mit uns. Es gibt, wenn wir das Christentum von der Menschwerdung, von Gott, dem Sohn her denken, da gibt's viel zu entdecken. Da kann uns, und davon bin ich wirklich überzeugt, die Liebe Gottes nochmal ganz neu groß werden. Und versteht es eben bitte nicht falsch, ich will überhaupt nicht jetzt irgendwie Weihnachten gegen Ostern ausspielen. Es geht jetzt nicht darum, welches Fest irgendwie wichtiger ist. Es geht schlicht darum, ein Stück mehr von Gott zu entdecken, wenn wir sein Handeln mit uns aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Okay, wir haben drüber gesprochen, was an Weihnachten passiert ist. Gott, der Sohn, wird Mensch. Wir haben dann drüber nachgedacht, was es bedeutet. Es bedeutet auch für uns, dass unsere Rettung sicher ist. Und es bedeutet den entscheidenden Wendepunkt in der ganzen Menschheitsgeschichte, weil die Kluft zwischen Gott und Mensch am Weihnachten überbrückt ist. In Jesus Christus ist die Trennung von Mensch und Gott schon in der Krippe überwunden. Deswegen kann Jesus schon vor der Kreuzigung und Auferstehung predigen, dass das Himmelreich nahe ist. Deshalb kann Jesus schon zu seinen Lebzeiten auf seinen Namen taufen, weil in ihm diese Trennung schon überwunden ist und das Ende von dieser Trennung auch für den Rest der Menschheit sicher ist. Und ich greife das Bild von diesem Graben von vorhin nochmal auf. An Weihnachten, da kann man sagen, ist die Brücke über diesen trennenden Graben zwischen Gott, dem Retter, und der Menschheit, die Rettung brauchen, in die eine Richtung, nämlich von Gott zu Mensch, überschritten. An Karfreitag, dem Tag der Kreuzigung, da wird dieses Bauwerk dann sozusagen freigegeben und an Ostern, dem Tag der Auferstehung, zum ersten Mal, nämlich auch wieder von Jesus in die andere Richtung überquert. Wir brauchen also Weihnachten und Karfreitag und Ostern, aber an Weihnachten, da ist die Brücke schon geschlagen. Die Trennung ist überwunden. Da ist der Erste von einer neuen Menschheit angenommen. Da ist die Eukatastrophe passiert. Und über diese wunderbare Katastrophe von Weihnachten an der Menschwerdung des Sohnes, da dürfen wir uns wirklich von Herzen freuen. Unsere Erlösung, die hängt an dieser Menschwerdung Gottes, hängt an Weihnachten. Und seit dem ersten Weihnachtsfest geht deshalb diese Botschaft auch um die Welt. Euch ist heute der Retter geboren. So, das war die Theologie zu Weihnachten, die meine Sicht auf das Fest gedreht hat. Und tatsächlich kann dieser theologische Perspektivwechsel hoffentlich auch ein bisschen was von Freude für euch mit sich bringen. Ich will euch jetzt aber noch ein wenig tiefer in diese Betrachtung von Weihnachten mit reinnehmen. Und vielleicht kann das, was mich darüber hinaus neu für Weihnachten begeistert hat, auch euch heute nochmal ergreifen, egal ob ihr das vielleicht schon entdeckt hattet oder jetzt heute auch zum ersten Mal hört. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass das, was an Karfreitag passiert ist, mich schon in der Vergangenheit wirklich berührt hat. Jesus lässt sein Leben für uns. Größere Liebe als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde, hat niemand. So hat Jesus selbst das mal gesagt. Und diese große Liebe Gottes, die ist mir beim Nachdenken über das Kreuz schon wirklich ans Herz gegangen. An der Krippe eben, da stand ich nie mit vergleichbaren Gefühlen. Aber genau das durfte sich eben bei mir ändern. Und jetzt schaut mal, an Karfreitag, da lässt der Sohn für uns ein vollkommenes, aber doch ein armes, mühevolles und schmerzerfülltes Leben am Kreuz. Aber was hat der göttliche Sohn an Weihnachten gemacht? Er kommt in unsere gefallene Welt und lasst uns nicht nur schauen auf das, wohin er kommt, sondern auch auf das, was er bei seiner Ankunft in der Krippe zurückgelassen hat. Der Vollkommene, der Heilige, der Ewige nimmt einen Anfang, kommt in die Zeit, kommt in den Fluch und in unsere Zerbrochenheit. An Weihnachten, da lässt der Sohn kein armseliges, mühevolles und schmerzerfülltes Leben zurück, sondern Gott, der Sohn, der sagt, ich nehme dieses Leben der gefallenen Menschheit an und ich lasse für dieses gefallene Menschen hinter mir ein Leben, das ausschließlich in der göttlichen Vollkommenheit existiert hat. Und was ist jetzt der größere Liebesbeweis? Karfreitag oder Weihnachten? Das wirklich grausame Hingeben von einem mühevollen Leben an Karfreitag oder das freiwillige Zurücklassen von einem Leben, das rein in der göttlichen Vollkommenheit existiert hat? Nochmal, wir müssen es nicht entscheiden. Wir wollen nur die Perspektive ändern, nicht die Sache an sich. Aber wir können vielleicht nur ansatzweise das Opfer von Karfreitag erahnen, uns irgendwie versuchen vorzustellen, was es bedeuten würde, gequält zu werden und zu sterben für Menschen, die einem das noch nicht mal danken. Aber können wir, die wir von Gott entfremdet waren, überhaupt im Ansatz das Opfer von Weihnachten ausmessen? Den Schritt von der Göttlichkeit in die Menschlichkeit, von einem uneingeschränkten Segen in den Fluch. Gott, der Sohn, der hat diesen Schritt für uns gemacht. Dafür steht die Krippe. Der ist gekommen zu uns und für uns. Das galt damals und das gilt auch heute noch. Und wenn du das jetzt hörst, dann darfst du wissen, er ist auch für dich gekommen. Und er will in dein Leben kommen, in deine Gebrochenheit und dir Leben geben. Und wo wirkt das Leben frischer und lebendiger als in einem neugeborenen Kind? Lass uns also zu dieser Krippe kommen. In der Krippe, da liegt das Leben für jeden, der bereit ist, es nur im Glauben zu ergreifen. Das ist die Freude von Weihnachten. Der ewige Sohn wird Mensch, der Retter ist da. Okay, kommen wir zum Ende für heute. Wir haben davon gehört, dass Gott der Sohn die Sendung des Vaters bejaht hat, dass er durch die Kraft des Heiligen Geistes Mensch geworden ist und dass genau diese Tatsache der Menschwerdung auch heute noch für uns die Erlösung bedeutet. In Jesus Christus ist die Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben und für uns alle verbürgt. Unsere Erlösung hängt an der Geburt von unserem göttlichen Erlöser und an Weihnachten erreicht uns auch heute noch diese Botschaft: Euch ist heute der Retter geboren. An der Krippe können wir die große Liebe Gottes zu uns erkennen. An der Krippe können wir innehalten, dürfen staunen und uns einfach drüber freuen. Eingangs, da hatte ich schon mal den Immanuel Prastberger zitiert und jetzt lass uns noch hören, wie er seine Predigt damals mit einem eindringlichen Ruf geschlossen hat, an dieser Weihnachtsfreude teilzuhaben. Der schreibt: Nun, so schickt euch denn dazu an, liebe Seelen, tretet ein in diese schöne Ordnung des Heils, damit ihr einer recht großen Freude fähig werdet. Oh, wie schade wäre es, wenn ihr dieses Geburtsfest eures Erlösers wieder ohne Empfindung vorbeiließet, wenn ihr wieder einen Christtag ohne Christum halten wolltet. Das wäre ewig schade. Lasst uns also heute kein Fall sein, den er betrauert hätte, sondern lasst uns mit Freude auf unseren Erlöser schauen, der um unsertwillen Mensch wurde, der um unsertwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Und wie werden wir durch Christi Armut reich? Eine Antwort darauf dürfen wir gleich finden, nämlich dann, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern. Jesus spricht im Johannesevangelium im 6. Kapitel: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Merkt ihr, dass wir hier wieder bei Weihnachten sind? Das Brot des Himmels kommt nach Bethlehem ins Haus des Brotes. In der Menschwerdung Gottes ist das Brot des Himmels zu den Menschen gekommen. Im Abendmahl, da gibt uns Jesus Christus selbst Anteil an diesem lebendigen Brot, an der Vereinigung von Gott und Mensch. Im Abendmahl ist uns das ewige Leben Gottes bildhaft verheißen. Nicht einfach so, sondern weil in Christus die Trennung von Gott und Mensch aufgehoben ist, weil Weihnachten wirklich passiert ist. Lasst uns also gleich gemeinsam Anteil haben an diesem himmlischen Brot, nachdem wir unseren Gott in der Krippe mit einem gemeinsamen Lied gelobt haben. Amen.